Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Drei Prozent, so gering war die Torwahrscheinlichkeit zum 1:1. Und Jens Day nimmt genau diese Mini-Chance und rettet Werder in Mainz immerhin einen Punkt. Klingt gut, fühlt sich aber nicht nach Aufbruch an. In Hand aufs Herz, das war gestern kein Fußball, der einen mitreißt. Die Mannschaft von Horst Steffen setzt zu selten eigene Akzente und bekommt das Spiel kaum unter Kontrolle. Warum ist das so? Und was muss passieren, damit wir endlich wieder starken Werder-Fußball sehen? Darüber sprechen wir heute mit euch. Ihr habt euch gemeldet bei unserer WhatsApp-Nummer der 0160 982 1. Dreimal die 8 und die 4. Und Kompliment, das waren richtig viele Beiträge. Seht uns nach, wir können nicht alle mit reinnehmen, aber freuen uns natürlich, dass es inzwischen so viele Stammhörende gibt. Das trägt definitiv. Und eins ist sowieso klar, mit euren teils romanlangen Beiträgen passt ihr gut zu meinem Deichstubenkollegen, dem Autor Daniel Coteus. Moin du!
Boah, Überleitung aus der Champions League. Hallo, moin!
Ja, ich meine also du und dein Buch allgegenwärtig. Ich hatte den Thomas Schaaf mit im Urlaub. Und ich sag mal so, da kann man ja eine Menge lernen, ne? Also,
oh, das freut mich. Ja,
schön. Zum Beispiel, wer sich nicht bewegt, macht etwas falsch. Alte Thomas-Schaaf-Regel.
Einer der alten Leitsätze, genau. So. Nehme ich mir seitdem auch immer vor.
Du bist aber ja permanent in Bewegung für die Deichstube und hast den Weg nach Mainz angetreten in die MEWA Arena. Wie war es denn so rund ums Spiel? Das war ja erstmal ein krasser Support der mitgereisten Bremer Fans. Also die zumindest haben geliefert.
Ja, total. Gewohntermaßen, muss man ja sagen. Das war so, wie man das von den Werder-Fans kennt, inklusive Choreo, finde ich ohnehin immer wieder beeindruckend. Bei Heimspielen hat man sich ja komplett dran gewöhnt, muss man sagen, aber auch bei Auswärtsspielen, was die da in die Fanblöcke immer wieder zaubern. Gestern auch riesengroße Werder-Flagge mit Spruchband unten drunter. Also das kann sich sehen lassen und daran hat es definitiv nicht gelegen. Die Mannschaft hat sich nach dem Aufwärmen auch nochmal eigens bei den mitgereisten Fans bedankt und angerichtet war der Support auf jeden Fall. Ja, leider ist dann, das werden wir ja gleich vertiefen, der Bremer Auftritt dem nicht gerecht geworden.
Absolut. Schauen wir mal auf die Ausgangslage. Also Werder spielt gegen eine Mannschaft, die derzeit selbst ja eigentlich mit großen Problemen zu kämpfen hat. Die hatten noch eine englische Woche in den Knochen und dennoch vermag es der SV wenig, das Spiel zu beherrschen und sich Mainz zurechtzulegen. Wir gehen jetzt mal so mögliche Gründe dafür durch und starten mit einer Nachricht von Julian aus Huckelriede.
Das Spiel von Horst Steffen gefällt mir noch nicht so richtig. Also im Vergleich zum Ole Werner Fußball, wo ich immer gedacht habe, Mensch, mach doch mal, schieb doch mal ein bisschen mehr raus. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Dynamik, Tempo, Flexibilität. Aber es kostet halt auch viel, ne? Also immer dieses Verteidigen auf den letzten Drücker, habe ich das Gefühl. Da müssen wir sehr, sehr wach sein. Aber der Benefit, also der Gewinn stellt sich nicht richtig ein, weil wir vorne nach wie vor sehr ungefährlich sind.
Ja, Julian, du nimmst dir das System von Horst Steffen vor. Der stand ja, als er von Elversberg nach Bremen gekommen ist, ja, für attraktiven Offensivfußball und entsprechend ist der Kader ja dann auch danach ausgerichtet worden. Nun mag das irgendwie nicht richtig aufgehen. Offensiv ging gestern nun wirklich nicht viel. Woran liegt's, Daniel?
Ja, das ist eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, aber ich glaube, wir können jetzt mal einen Punkt hinter diese Aussage setzen. Offensiv geht da gerade noch nicht allzu viel und da erhofft und verspricht man sich mehr. Das war in den vergangenen Spielen zu sehen, nicht nur in Mainz, sondern da können wir auch die Spiele davor mit reinnehmen. Union, St. Pauli, Heidenheim, wo es natürlich immer Punkte gab am Ende. Die Mannschaft ist seit 4 Spielen ungeschlagen, deswegen muss man da mit Kritik auch ein bisschen aufpassen, dass man ja die ordentliche, sehr manierliche Ausbeute nicht komplett außer Acht lässt. Aber wer sich diese Werder-Spiele im Moment über 90 Minuten anschaut, der muss eben auch sagen, wenn diese Spiele am Ende in die Hose gehen, also auch am Samstag in Mainz und man am Ende verliert, dann kann auch keiner Skandal schreien. Nee, dann ist das sogar berechtigt und verdient. In meinen Augen hat das vor allem den einen Grund, warum es aktuell bei Werder noch nicht so richtig läuft. Das ist auch zumindest das, was einem die Spieler so aus der Mannschaft spiegeln, dass einfach dieser Prozess des Einanderfindens sich gegenseitig im neuen System kennenlernen, kurz gesagt sich einspielen, noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Es gibt in jedem einzelnen Spiel immer mal wieder Phasen, wo es aufblitzt und wo man denkt, oha, wo kam das denn jetzt her? Das war aber stark und da steckt ja richtig Plan dahinter. Das verpufft dann aber relativ schnell wieder, weil viele Spieler eben auch noch ja, ein Stück weit mit ihrer eigenen Leistung zu kämpfen haben. Wenn man einen Samuel Bangula nimmt, der ist für mich da eine Art Paradebeispiel. Der hat mit seinen Toren und mit der einen oder anderen Einzelleistung schon gezeigt, dass der absolutes Potenzial hat, grundsätzlich ein Unterschiedsspieler in der Bundesliga zu sein. Wenn man ihn dann gestern während der ersten 45 Minuten in Mainz erlebt, denkt man, was ist mit dem denn passiert? Also da fehlte es wirklich an allem. Da können wir bei der Körperspannung anfangen. Da können wir über den Impact aufs Spiel weitermachen. Das war wirklich nichts. Und ja, ich glaube, auch wenn ich das selber nicht mehr hören kann, um ehrlich zu sein, wenn es die Verantwortlichen sagen, aber dass das Schlagwort Geduld da einfach eines ist, mit dem man in den nächsten Wochen rund um Werder weiter wird leben müssen. Und das Schöne dabei wiederum ist natürlich, dass sie selbst in dieser Phase gerade punkten, also sich kein riesengroßer Druck aufbaut und man sagt, Alter, ihr seid Vorletzter, jetzt seht aber mal zu.
Das stimmt, aber die Frage ist, wie lange kannst du dir so eine Geduld eben auch leisten? Wir haben Anfang November. Ich würde gerne trotzdem nochmal, also bevor wir auf all die Punkte kommen, die du benannt hast, einen Bangula, die Schlüsselspieler, ne, den Prozess sich zu finden, würde ich gerne Flo aus Mecklenburg-Vorpommern nochmal mit reinnehmen, weil wir sind mit ihm noch bei Horst Steffen. Er sagt, ich nehme weiterhin Horst Steffen voll in die Verantwortung. So sympathisch ist. Es fehlen Lösungen im Spiel. Umschaltsituationen sind da. Aber hier wirkt vieles sehr langsam und behäbig und der letzte Pass ist fast immer ungenau. Welche ein, zwei Anpassungen würdest du denn schon für die nächste Woche sehen wollen, damit der Benefit endlich spürbar wird? Und vor allem auch, was würde so kurzfristig mehr bringen? Also die Spielweise anders auszulegen, insbesondere was so den letzten Pass angeht? Oder würdest du sagen, es lohnte sich personell an zwei, drei Schlüsselpositionen umzusteuern?
Ich würde grundsätzlich davon abraten, jetzt ganz groß in den Experimentierkasten zu greifen, weil nochmal, sie sind absolut ordentlich in der Tabelle positioniert. Sie spielen keinen schönen Fußball, der am Ende aber immer irgendwie was Zählbares mitbringt, so dass man sicherlich über kleinere Anpassungen nachdenken kann. Aber ich glaube, es wäre fatal weiß ich nicht, aber verkehrt in jedem Fall, wenn Horst Steffen jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, passt auf, Viererkette wieder weg, wir machen alles anders, das gefällt mir nicht, das muss besser werden, weil dann fängst du, wenn man so will, bei einem Prozess des Einspielens, des ja, Einanderfindens ja wieder von vorne an. Also ich würde stark dazu raten, bei dem weiterzumachen, an dem weiterzufeilen, was man bisher hat. Das hat damals in Elversberg, wenn man das als Blaupause nehmen will, da hoffen natürlich alle Beobachter und Werder-Fans drauf, wann endlich dieser tolle Elversberg-Fußball, der die zweite Liga so verzückt hat und es übrigens ja gerade auch ohne Horst Steffen kurioserweise weiterhin tut. Das ist ja echt Wahnsinn, was die da hinbekommen. Darauf wartet natürlich ganz Bremen, aber es hat in Elversberg damals auch eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und ich glaube, die sollte man der Mannschaft gerade angesichts der aktuellen Ergebnisse auch weiter einräumen. Wenn du nach konkreten Veränderungen fragst, ich würde sehr gerne einfach Cameron Puertas mal als klassische 10 hinter der einzigen Spitze sehen. Der schwimmt ja aktuell auch noch so ein bisschen, kam dann gestern auf dem linken Flügel als Einwechselspieler rein, hatte da seine Impulse, hat für mich wirklich frischen Wind nochmal reingebracht, also deutlich mehr Akzente setzen können als die Jungs, die da vorne vor ihm in der Offensivreihe unterwegs waren und den einfach mal konstant ein paar Spiele auf der 10, das ist eigentlich sein fußballerisches Zuhause und in dem steckt so viel Potenzial. Also das ist für mich immer noch so das größte uneingelöste Versprechen bisher im Laufe der Saison, weil ich von dem wirklich einiges erwarte. Das würde ich mir wünschen. Andererseits muss ich ehrlicherweise natürlich auch sagen, wir können, weil Werder es zum Teil auch nicht öffentlich abhält, nicht jede Trainingseinheit sehen. Ich habe den persönlichen Eindruck vom Spieler nicht. Da ist es natürlich auch der Trainer, der das am Ende für sich bewertet und final einschätzt. Aber gemessen an den bisher dürftigen fußballerischen Auftritten wäre das vielleicht mal eine Idee zu sagen, das ist jetzt mein neuer Kreativchef und den lasse ich jetzt mal ein paar Wochen wirbeln.
Ja, da wird sich jetzt der Schoko Bremer freuen. Der hat nämlich geschrieben, Romano darf gerne mal auf der Bank Platz nehmen und Puertas auf die 10. Wiederum sagt Klaus, Puertas ist für mich nicht Bundesliga-reif. Also auch hier gehen die Meinungen doch sehr auseinander. Aber du sagst gerade, ne? Also da sind wir bei einer Schlüsselposition, da könnte man durchaus mal nachsteuern. Ich würde gerne mal, wir waren jetzt beim letzten Pass, auf dieses Thema Passgenauigkeit kommen. Jan aus Berlin, der war gestern in Mainz auf Auswärtsfahrt. Er sagt, er ist noch heiß vom Support. Deswegen hat er aufs Schreiben gesetzt. Und das ist nur ein Auszug deiner sehr treffenden Spielanalyse. Ich zitiere, offensiv war es leider bis phasenweise zum Ende ein ideenloser Auftritt. Der flache Aufbau hat aufgrund des erwartbaren Mainzer Pressings gar nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Fehlpässe haben Mainz Chancen geboten, die sie dann zum Glück unsauber zu Ende gespielt haben. Keine große Gefahr entstand. Es mangelte wieder an Pass- und Annahmefähigkeiten bei vielen Bremern. Flachpässe flogen nach der Annahme hoch in die Luft, was es viel schwieriger macht, schnell weiterzuspielen. Es wurden Pässe auf Bauchhöhe über 5 Meter gespielt, auch schwierig, um im Anschluss weiterzuspielen. Ja, und du schreibst dann auch noch, spielerisch sei das keine Offenbarung gewesen. Daniel, ich habe das mit den Pässen auch so wahrgenommen und habe daraufhin mal die Statistik bemüht. Von Werder sind 80% von 469 Pässen angekommen, bei Mainz nur 77 von 404 Pässen. Was sagt dieser Wert jetzt aus? Denn erstmal klingt das nicht so schlecht. Andererseits kann das natürlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass viele davon Sicherheitspässe in der ersten Linie waren. Also ich meine, es ist ja immer die Frage, welchen Pass guckst du dir dann da genau an?
Ja, das ist immer genau richtig das Problem, was ich auch mit diesen Passquoten habe. Da zählt einfach jeder Pass mit rein während des Spiels. Also auch jeder Rückpass auf den Torwart, jedes Hin und Her zwischen den Innenverteidigern. Und dementsprechend ist das schon verwässert. Eigentlich bräuchte es eine Statistik, keine Ahnung, wie man die nennen sollte, entscheidende Pässe, Risikopässe, wie auch immer. Denn du kannst ja 80%, heißt ja nichts anderes als 8 von 10 Bälle sicher zum Mitspieler bringen. Aber in 2 entscheidenden Situationen leistest du dir Böcke, also Fehlpässe, und kriegst 2 Gegentore. Dann bringen dir 80% Passquote so ziemlich gar nichts. Also von daher ist das sehr mit Vorsicht zu genießen, auch wenn es natürlich aussagt, dass eine gewisse Kontrolle im Spiel da war. Ich teile den Eindruck von Jan aber, dass es gerade in der ersten Halbzeit immer wieder Momente gab, wo man dachte, oh Junge, das ist jetzt ein Ball irgendwie über 6-7 Meter und da stehen nicht 7 Leute dazwischen, der darf ankommen. So, und das sind natürlich Sachen, die in der Situation schlecht sind, weil sie Gefahr heraufbeschwören, die aber insgesamt auch was mit einer Mannschaft machen, weil es natürlich für Unsicherheit sorgt. Und der Spieler, dem der erste, zweite Fehlpass unterläuft, vorm nächsten Pass, ja, gefühlt ein Kilo Blei auf dem Fuß hat und das alles nicht leichtfüßiger wird. Von daher ist das ein individuelles Thema, wo jeder Spieler für sich, gerade die Jungs im Zentrum, weil wenn die Bälle verlieren, wird in der Regel ganz, ganz heikel, schauen muss, dass man da die eigene Qualität wieder entdeckt und hochhält, weil das ist halt das kleine Einmaleins des Fußballs. Du kannst eine noch so gute Taktik haben, du kannst noch so guten Matchplan haben, was auch immer, wenn so diese Basics wie Passgenauigkeit, Zweikampfführung, was nicht noch alles dazugehört, nicht stimmen, ja, dann gerät das alles ins Wanken.
Was beobachtest du denn? Also ist das für dich, wenn du dir mal ganz genau diese Fehlpässe anschaust, ist das Technik unter Druck? Sind das irgendwie fehlende Passwinkel? Ist das ein Timing-Problem in den Freilaufbewegungen? Also das geht jetzt schon sehr in die Analyse rein, aber der Tobi Escher, der weilt ja immer noch in Japan. Von daher müssen wir zwei das übernehmen. Also respektive du, ich halte mich da komplett raus. Ich stelle nur die Fragen.
Sehr gut. Ja, es ist wie immer eine Mischung aus all dem. Also natürlich ist es in allererster Linie mal die individuelle Qualität, der Moment des Spielers, so, der diesen Ball dann sicher zum Kollegen bringen muss. Klar spielt da auch mit rein, wie intensiv setzt sich der Gegner unter Druck, wie sehr läuft er dich an, pressen vielleicht sogar 2 Spieler drauf. Das haben die Mainzer gestern bei aller berechtigten Kritik an Werders Leistung aber auch wirklich gut gemacht. Das war eine ganz hohe Intensität, die phasenweise auf den Rasen gebracht haben. Und das setzt natürlich unter Druck, und unter Druck leidet die Passgenauigkeit, und genau das will der Gegner natürlich heraufbeschwören. Da geht es dann aber Lösungen zu finden. Sowohl derjenige, der den Ball am Fuß hat, der einfach sehen muss, okay, wenn hier die Lücke nicht aufgeht, dann vielleicht doch lieber die sichere Variante. Aber diese Lösungen müssen auch die Mitspieler anbieten, indem sie durch Freilaufverhalten, durch tiefe Läufe, durch Ideen eben aufzeigen, hier ist ein Raum, hier kannst du mir den Ball hinspielen. Und das sind Dinge, auf die Horst Steffen, das sieht man in den Trainingseinheiten und hat man ja auch während einiger Spiele schon beobachten können, sehr, sehr setzt. Der möchte einen schnellen Kombinationsfußball, viele flache Bälle, Tiefe erzeugen, in den Strafraum kommen, Abschlusssituationen generieren. Das ist das, ja, was seine Fußballphilosophie ist, von der Werder in der aktuellen Leistung aber dann wirklich noch ein gutes Stück weg ist.
Ja, und da sind wir dann schon bei den Individualleistungen. Wir haben schon zwei Spieler rausgepickt. Ich würde dennoch sehr gerne nochmal ganz fokussiert auf den nominell starken Angriff schauen. Denn mir ging es gestern so, als ich die Aufstellung gesehen habe. Da habe ich das gefühlt offensichtlich, was Wilfried Fritschkock auch gedacht hat. Das ist so eine Mannschaft auf dem Papier, die hat man sich lange gewünscht. Wilfried stellt sich allerdings, und da sind wir schon zur zweit folgende Frage. Wir haben nominell einen richtig starken Angriff. Das fängt an mit Sugawara, einem offensiven Außenverteidiger. Geht weiter mit Stay als torgefährlichem Sechser. Schmid und Bangula als Kreativspieler. Und Boniface und Grill als bulliger Angreifer, die auch mal einen Ball festmachen müssten. Wieso kriegen wir die Kilometer nicht auf den Rasen? Also nochmal, auf dem Papier passt das, in der Praxis geht es nicht auf im Angriff. Nochmal, woran liegt das, wenn du doch personell so gut besetzt bist? Also das kann ja nicht nur an dieser Findungsphase liegen. Ich meine,
Auch natürlich, aber ja, das eine sind halt immer die Namen und das andere ist das, was sie anbieten. Und auch wenn dieses Thema mittlerweile einen ewig langen Bart hat, aber wenn wir Victor Boniface da als Beispiel nehmen, das ist der größte Name dieses Kaders. Der hat im Moment auf dem Platz, ich will gar nicht sagen, die größten Probleme, weil der sich reinhaut, weil er auch in Mainz gestern engagiert aufgetreten ist. Aber natürlich läuft der seinem Namen und der damit verbundenen Erwartungshaltung hinterher. Der hatte gestern phasenweise wirklich Probleme, vorne die Bälle festzumachen, gefährlichen Torabschluss. Seine Kernkompetenz eigentlich hat er gar nicht gehabt. Und dann ist es natürlich eine Diskrepanz zwischen, was lese ich vorher in der eingeblendeten Aufstellung und was kriege ich dann auf dem Platz tatsächlich an Leistung geboten. Dann hast du einen Bangula, den haben wir vorhin kurz thematisiert, der ein Riesenpotenzial hat mit 21 Jahren, aber auch noch nicht in der Lage ist, das Woche für Woche zuverlässig, am besten noch über 90 Minuten abzufeuern, wird es so noch nicht geben. Marco Grill ist ein absolutes Arbeitstier in der Offensive. Gegen Union hat er auch gezeigt, dass er ein ganz, ganz feines Füßchen hat. Das ist jetzt aber auch nicht der 15-Tore-Stürmer. Das ist eher der, der ackert, der Räume reißt für die Kollegen. Also die haben alle ihre Qualitäten, aber in Summe passt das alles noch nicht so zusammen. Und ich sehe das, ich habe das an dieser Stelle schon mal gesagt, als wirklich sehr, sehr zentrale Position an, dass Werder auf dieser Mittelstürmer-Position, und damit meine ich nicht nur Boniface, damit meine ich auch einen Keke Topp, der auf der Suche nach seiner Form ist und sagt, ich möchte gerne mehr spielen, wenn er dann aber mal Einsatzzeiten bekommt, eben auch nicht die großen Bewerbungsschreiben hinterlässt. Diese Position ist ganz, ganz entscheidend. Wenn wir uns Aslani angucken in Elversberg, der hat für Horst Steffen nicht das komplette Spiel gemacht, aber der war Dreh- und Angelpunkt mit seiner Art und Weise da vorne drin. Und diese Rolle hat Werder so, hat Steffen so in Bremen noch nicht neu vergeben können. Und da stellt sich dann eben die Frage, wie lange probiere ich noch rum? Ob ich das hinbekomme, nochmal Boniface, Grüll da wieder rein, vielleicht doch nochmal Top die Chance geben. Oder muss ich irgendwann auch sagen, jetzt brauche ich eine andere Idee.
Keke Top, ist spannend, dass du den reinbringst. Jörg aus dem Ruhrgebiet hat nämlich geschrieben, ein Lichtblick nach meiner Meinung war Keke Top und ich hoffe sehr, dass er gegen Wolfsburg in der Startelf steht. Wir hatten es vergangene Woche, dass wir gesagt haben, Keke Top kratzt aber an seiner Form, hast du auch gerade gesagt, und hat offensichtlich ja auch ein Thema damit, ich meine, der hat jetzt so ein Boniface vor sich, da richtig reinzukommen, wenn er immer wieder erst eingewechselt wird, dann, ich weiß gar nicht, wann er gestern kam, also relativ spät ja in der Partie. Wie schaust du denn auf seine Performance? Also grundsätzlich, gestern hast du gesagt, konnte er die Akzente nicht setzen.
Er hat gestern, damit das nicht unter den Tisch fällt, vor dem Ausgleich gut den Ball behauptet. Also so gesehen hängt er damit drin. Das ist auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wow, da geht jetzt wirklich der Wahnsinnsruck nochmal durchs Team. Das kann man einem einzelnen jungen Mittelstürmer vielleicht auch nicht aufschultern, aber ja, der haut sich voll rein. Das ist wirklich so Visier runter und geradeaus durch Stürmer, der einer Mannschaft sehr gut tun kann, der aber eben seine Qualitäten bisher noch nicht so auf den Rasen kriegt, dass man in meinen Augen sagen müsste, Mensch, der gehört doch Woche für Woche in die Startelf. Dazu gehört, dass er im Sommer eine ziemlich große Chance hat liegen lassen, weil er einfach der einzige nominelle Neuner war, der wochenlang bei Werder über den Trainingsplatz gerannt ist. Marvin Ducksch verletzt, dann ohnehin verkauft. Salih Moussa zwar dabei, aber fest für die U23 eingeplant. Boniface noch nicht da. Grill und Jinma eher auf den Außen noch geplant. Da war ja quasi in der Vorhand zu sagen, hier, ich bin der Chef im Strafraum, ihr braucht gar keinen holen, und das ist ihm nicht gelungen. Und das liegt bei Keke definitiv nicht an mangelndem Einsatz oder an Willen, sich reinzuhauen, sondern ja, wahrscheinlich gerade wirklich an einer schwierigen sportlichen Situation, bei der er wirklich seine Form sucht. Ich würde mir wünschen, dass er das dauerhaft auch weiter in Bremen tut und eben nicht den Weg des geringeren Widerstands geht und sagt so, ich will weg, sondern dass er kämpft, weil er ein Typ ist, der zu Werder passt. Aber aktuell sehe ich ihn nicht in der Startelf.
Okay, da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Das ist so die Einstellung, die Moral. Sagst du, das stimmt bei Keke top? Andreas aus Ilienwort, der hat aber mal bei den anderen Spielern hingeschaut. Wir hören rein.
Also das Einzige, was Bremen zugutekommt, ist, dass sie noch ein Tor gemacht haben. Aber ansonsten, sie waren 70 Minuten leblos, kein Esprit, kein Zweikampf, keine Energie gegen Mainz gesetzt. Und Schmidt war einfach wirklich grottenschlecht, so viele Fehlpässe, wie er diesmal gespielt hat, und falsche Einschätzungen. Der hat nicht stattgefunden, genauso wie einige andere Werder-Spieler nicht stattgefunden haben. Eigentlich wäre mehr in Mainz drin gewesen, wenn man die ersten 10 Minuten der ihre Wildheit bekämpft hätte und dann selber gekämpft hätte, dann hätte man vielleicht mehr rausholen können.
Ja, Andreas spielt hier unter anderem die Moral an. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass die Spieler nach dem Spiel gegen Union 2 Tage frei haben werden. Jetzt will ich hier ja nicht der Magath des Nachspieldeichs sein, aber ich habe mich gefragt, in dem Kontext muss vielleicht auch wieder mehr Härte ins Training, damit die Einstellung wieder stimmt. Oder sind 2 Tage frei eben auch ein wichtiges Regenerationstool? Ich meine, ich habe gestern im Kommentar häufiger gehört, als das Spiel lief, dass Mainz sich die Woche richtig, richtig reingefressen hat im Training. Deswegen kam mir der Gedanke, Daniel, wie denkst du drüber?
Ja, Moral ist ja immer dieses Argument, das ist zumindest mein Eindruck, wenn es kein anderes mehr gibt, dann war es die Moral. So, also man schiebt das dann gerne auf die mangelnde Einstellung, den Charakter einer Mannschaft. Ich kann mich daran erinnern, bei Borussia Dortmund war das über lange Jahre immer mal wieder Thema, und ganz von der Hand zu weisen ist das sicherlich nicht, aber wenn man das Ganze mal umdreht, kann man auch sagen, es ist ein richtig dreckiges, schwieriges Auswärtsspiel in Mainz, wo Werder von Beginn an hart arbeiten muss, keinen guten Fußball spielt, Wetter scheiße, Stadion laut, gerätst in Rückstand, ja, nimm's kurz vor Schluss, aber trotzdem noch einen Punkt mit. Also sie brechen ja nicht ein und verlieren das 4-0, sondern sie bleiben dran, sie halten sich nach dem ersten Gegentor hinten schadlos und bewahren sich damit die Möglichkeit, ey, ein Treffer vorne und wir punkten hier. Und genau das schaffen sie am Ende. Also das kann man schon als Ausweis der Moral einer Mannschaft interpretieren, dass du so ein Spiel eben nicht wegschenkst, weil das haben sie definitiv nicht getan. Deswegen wäre ich mit diesem mangelnde Einstellung Moral-Ding bezogen auf die ganze Mannschaft sehr, sehr vorsichtig, weil ich das so einfach nicht unterstellen würde. Und ja, dass sie nach einem Union-Spiel, das ist ein Heimsieg, ebenfalls ein dreckiges, ein blödes Spiel, was sogar noch positiver endet als Mainz, dass man dann 2 Tage freigibt, das ist Bundesliga-Tagesgeschäft. So, das ist also auch keine Streicheleinheit von Horst Steffen oder kein in Watte packen. Nee, das ist zum Teil Regeneration, das ist zum Teil aber auch Belohnung. Das ist, ja, nochmal, absolut Usus. Und die Trainingseinheiten in Bremen mag ich nicht wirklich beurteilen, weil mir da ehrlicherweise der Vergleich zu anderen Bundesligisten fehlt. Vielleicht müsste ich mir mal eine Woche Training in Mainz angucken, aber das, was ich bei Werder so verfolgen kann, klar ist da auch mal Spaß dabei und die machen auch mal Eier laufen, wie wir es vor ein paar Wochen hatten, was ja auch irgendwie groß durch die Medien ging. Aber da fehlt es auf der anderen Seite in meinen Augen nicht an Zug und Intensität. Also deswegen da grundsätzlich Vorsicht. Jetzt kommt allerdings das große Aber. Was ich mitgehe, ist, dass es in Mainz zumindest einzelne Spieler gab, bei denen man das Gefühl hatte, boah, bei dir stimmt heute Körpersprache und so ein bisschen dieses Augen zu und durch Ding, aber nicht so. Das definitiv.
Also das hätte ich jetzt auch mal entgegengehalten. Also erstmal ist ja Eierlaufen besser als Eierkraulen, kann man festhalten im Training.
Oh Gott.
Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema schauen, wie man auch hingefahren ist, ja. Es hieß unter der Woche, das waren die starken Argumente für einen möglichen Sieg in Mainz. Wir spielen da gegen eine Mannschaft, die unten drin hängt, die ihre eigenen Probleme haben, die eine englische Woche in den Knochen haben und so weiter. Und du fährst ja mit einem Kader hin, der gut aufgestellt ist. Also jetzt keiner, wo man sagen könnte, Argumente, das ist ja auch oft das starke Argument, Verletzungspech und hier dies und das. Du hast einen Friedel, der auf links spielt, kommen wir gleich nochmal drauf. Sicherlich vielleicht auch ein Element, das dazu beigetragen hat, dass der Aufbau nicht so ganz stimmte. Am Ende, ja, also der Optimist sagt, wir haben einen Punkt mitgenommen. Der Pessimist sagt, es hätten auch gerne drei sein können.
Ja, genau. Ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Gestern hätten es realistischerweise bei diesem Auftritt nie und nimmer drei sein können, sondern da ist dieser eine Punkt wirklich das höchste der Gefühle. Da hätte es wirklich einen deutlich besseren Auftritt gebraucht, dass die Mannschaft den nicht gezeigt hat. Mich hat es, wenn ich ehrlich bin, nicht überrascht, weil die Spiele davor, auch wenn die Punkte gepasst haben, ja auch keine Offenbarungen waren. Also weder St. Pauli noch Heidenheim noch Union Berlin, das war ja auch alles eher Magerkost, die am Ende ja dann irgendwie doch zum Teil sogar satt belohnt wurde. Von daher ist das momentan der Punkt, an dem die Mannschaft gerade steht und von dem aus sie weiterarbeiten muss und an ihren Baustellen ackern muss. Das ist ganz klar. So, und jetzt hast du vor der Länderspielpause noch das Heimspiel gegen Wolfsburg. Gehen wir da mal vom besten Fall aus. Sie gewinnen das, wie auch immer. Ganz egal, dreckig 1-0 oder 2-1 oder furios 4-1. Egal, dann sagt man, ey, seit 5 Spielen nicht geschlagen, 3 davon gewonnen. Wann rufen die eigentlich Europa als Ziel aus? Dann ist alles top. Wenn du das verlierst, stellst du ganz andere Fragen. Also das ist im Moment wirklich noch in einer sehr dehnbaren Situation, diese ganze Werder-Situation, diese ganze Werder-Lage zu interpretieren. Aber, und das möchte ich extra betonen, damit das Ganze sich auch nicht zu positiv gestaltet hier, Baustellen und Probleme auf dem Platz sind definitiv auszumachen. Und wenn die so bleiben und man da in den nächsten Wochen nicht erkennbare Schritte macht, dann brechen dir irgendwann auch die Ergebnisse ein und dann hast du wirklich ein Problem. Mhm. Also es ist jetzt eher so, dass man sagen kann, hey Leute, wir spielen nicht gut, aber oh Mann, es reicht am Ende dann doch immer noch für Punkte. Sehr gut, diese Chance jetzt nutzen und gucken, dass man es fußballerisch besser macht, bevor es dir in die Gegenseite kippt.
Welches Thema eben schon aufblitzte, war das der Rollenklarheit. Würde ich gerne nochmal auf die Aufstellung schauen, denn vielleicht fehlt ja auch einfach der sortierende Kapitän auf seiner angestammten Position. Thomas aus Wismar findet, man merkt förmlich, wie sich Marco Friedl auf der Linksposition quälen muss. Er tut mir fast schon ein bisschen leid. Und Jan-Peter noch dazu, Captain Friedl war schon nach 15 Minuten zurecht angefressen. Wenn Schmidt fit ist, warum spielt er nicht links? Dass Friedl da nicht gerne und nicht gut spielt, weiß jeder, auch jeder Mainzer Spieler. Ja, in der Tat, Marco Friedl hat mit sich gerungen, mit seinen Kollegen gehadert. Das ist ja jetzt nicht die beste Ausgangssituation, um die Mannschaft adäquat zu führen. Plädierst du auch dafür, dass er dringend wieder in die Innenverteidigung kommen sollte? Denn da haben wir ja, wie wir schon festgestellt haben, ein echtes Luxusproblem.
Ja, voll. An der Innenverteidigung hat es in Mainz auch definitiv nicht gelegen. Ganz im Gegenteil, Amos Pieper in meinen Augen bester Mann auf dem Platz bei Werder und Karim Koulibaly hier und da ein bisschen zu ungestüm noch. Das sei ihm aber komplett verziehen. Am Ende auch manierlicher Auftritt. Ja, und Marco Friedl, das ist eine Beobachtung, die ich im Stadion auch gemacht habe und die mir überhaupt nicht gefallen hat. Denn das vielleicht einmal vorweg, egal ob der jetzt in der Mitte oder links spielt, der ist Kapitän dieser Mannschaft und das lebt er ja auch seit Jahren vorbildlich aus, diese Rolle. In Mainz ist ihm das nicht gelungen. Ich hatte auch sehr früh das Gefühl, der ist unzufrieden, der hadert zum Teil mit sich, mit seinen Kollegen. Und wenn ich das oben auf der Pressetribüne und die Zuschauer am Fernseher oder in Mainz an einem anderen Ort im Stadion schon feststellen, ja, dann kriegen das die Kollegen unten auf dem Platz erst recht mit. Und das kann ein Kapitän einfach nicht machen. Der muss antreiben, der muss positiv sein, der muss sein Team nach vorne coachen, hätte ich fast gesagt, auf dem Platz. Aber wenn das der Erste ist, gefühlt, der den Kopf schüttelt, der abwinkt, der einfach angefressen wirkt, ist das nie gut für ein Team. Und insofern hat mir da Marco Friedls Auftritt in Mainz nicht gefallen. Ich teile ansonsten komplett die Einschätzung dieser Sprachnachricht. Als Innenverteidiger, linker Part der Innenverteidigung, ist Friedl ein absoluter Stabilisator, seit Jahren inzwischen ja schon bei Werder und ganz, ganz wichtig fürs Team. Als Linksverteidiger kannst du ihn bringen, das kann der auch spielen. Du verschenkst aber einen Teil seiner Stärken, gerade im Spielaufbau, du hast es angesprochen. Und vielleicht trägt auch das dazu bei, dass er so ein Spiel dann eher gefühlt etwas muffig erlebt. Ich kann es mir nur so erklären, warum Schmidt dann nicht gespielt hat, dass Horst Steffen gesagt hat, pass auf, Koulibaly macht's gut, den nehme ich nicht raus. Und wenn es dann darum geht, wen stelle ich links hin, irgendwie, ich will den Kapitän auf dem Platz haben, dann macht es Marco.
Ja, aber das wird ja jetzt ein Thema sein, das sich dann durchzieht. Also du hast einen Koulibaly, den du eigentlich nicht rausnehmen kannst. Da kommt auch immer wieder so das Thema Marktwert, der sich gerade kontinuierlich steigert. Und dann hast du einen Amos Pieper, der gestern stark Eigenwerbung gemacht hat. Ihr schreibt dazu, Backhaus und Pieper haben gute Noten verdient. Das war es dann aber auch. Pieper hat ja einmal stark auf der Linie gerettet. Du hast ihm eine 2 gegeben. Da kann man nur sagen, mit Blick auch auf die letzten Spiele, starkes Comeback. Auch den kannst du nicht einfach so auf die Bank befördern. Was wird denn jetzt passieren, wenn Friedl dann zurückkommt in die Innenverteidigung? Ich meine, das Thema kann ja nicht sein, dass der jetzt dauerhaft auf links spielt.
Nee, das wird nicht dauerhaft das Thema sein. Gut, abwarten. Andererseits, es ist jetzt in den letzten Wochen so gewesen, aber es verschiebt sich natürlich wieder ein bisschen was hinten. Niklas Stark hat in Mainz auch wieder ein paar Minuten bekommen, also der ist tendenziell auch wieder ein Kandidat für mehr, und das ist das von dir angesprochene Luxusproblem, mit dem Horst Steffen umgehen muss. Karim Koulibaly, vom Alter her sicherlich jemand, dem man jederzeit eine Pause geben kann, das kannst du nach außen hin gut argumentieren, so den Jungen mal durchatmen lassen, erstes Bundesliga-Jahr, man kennt die Sprüche oder die Erklärungen vielmehr. Andererseits, klar ist das der absolute Rohdiamant des Kaders, und der soll sich A, auf dem Platz weiterentwickeln und besser werden, den stellst du aber auch B, mit jeden 90 Minuten Bundesliga-Fußball ein Stückchen weiter ins Schaufenster, denn wer das plant, und da verrate ich auch kein Geheimnis, ist natürlich, den zu einem noch besseren Innenverteidiger zu entwickeln, als er ohnehin schon ist, und dann in einem, vielleicht anderthalb, vielleicht 2 Jahren, spätestens 27, zu vergolden. So, das ist der Spieler, der dir gerade die allerhöchste Wahrscheinlichkeit darauf liefert, dass du vielleicht wirklich mal einen satten zweistelligen Millionenbetrag einnimmst. So ein Deal, auf den Werder Bremen gefühlt seit Vereinsgründung hofft. Wobei, ein paar Namen habe ich da unterschlagen, bei denen das mal ganz gut war. Aber den kannst du natürlich nicht draußen versauern lassen. Und da bin ich echt gespannt, wie Horst Steffen das löst, weil Friedl daneben. Vielleicht setzt du Friedl mal nach rechts, Koulibaly bleibt auf links, dann hast du aber 2 Linksfüße in der Innenverteidigung. Das ist ein großes Puzzle, das eigentlich nicht aufgehen kann, am Ende aber dann doch wahrscheinlich wird, weil Sperren, Verletzungen und so weiter dazukommen, sodass es sich vermutlich von selbst finden wird. Aktuell aber sehr knifflig da hinten.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Kommen wir doch mal zum Lichtblick des Spiels. Zu dem Mann, der den einen Punkt eingefahren hat, Jens Day. Henrik aus Senn, dazu kurz und knackig. Toller Treffer von Stay, da der Ball schwer zu nehmen war. Ja, wie recht er hat. Die Torwahrscheinlichkeit lag bei 3% und Stay macht das Ding eiskalt rein. In der Nachspielzeit hätte er fast noch nachgelegt. Schon in der vergangenen Saison war der ja wirklich mit den meisten Toren für Werder. Stand jetzt führt er das Tableau wieder an mit 3 Toren. Ja, was sagt das denn jetzt über Werders Chancenkreation aus, dass Mittelfeldspieler besser beim Abschluss performt als die eigenen Stürmer?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was die Stürmer wurmen wird, zumindest soll, weil eigentlich ist das deren Job, vorne die Tore zu machen. Und wenn du einen aus der Reihe hinter dir hast, der da ja für ja besser abschneidet, dann freut die das wahrscheinlich auch schon, weil es der Mannschaft hilft, aber wirft schon ein paar Fragen auf, was denn eigentlich mit den Kollegen in der Spitze vorne los ist. Ich bin komplett bei dir, Jens Day macht das technisch herausragend, dieses Tor, weil der Ball ja gefühlt aus Höhe Stadiondach runterfällt, gerade runter, wie an der Schnur gezogen, und er den perfekt trifft, perfekt platziert. Ganz, ganz toller Treffer, womit er aber ehrlicherweise auch eine in meinen Augen vorher schwache Leistung rettet. Dadurch ist er am Ende der Held und der Matchwinner. Diese eine Szene ist so entscheidend, dass sie seine Note dann wirklich auch nochmal ganz gut angehoben hat. Vorher hat er mir auch nicht gut gefallen. Auch wenn er immer wieder antreibt und Bälle erobert, aber er ist auch derjenige, der vom 0-1 den Widmer in seinem Rücken aus den Augen verliert. Also da hängt er mit drin. Das war auch von Jens Day in Mainz kein gutes Spiel. Ja, am Ende, ich hätte fast gesagt, scheißegal, das macht dann irgendwie auch einen Führungsspieler aus, wenn es drauf ankommt, dann doch in dem einen Moment nochmal da zu sein, und das zeigt einfach, absolut unverzichtbar, der Mann, und für Werder, ja, so doof das klingt, aber fast ein Glücksfall, dass der im Sommer und zu Saisonbeginn eine Zeit lang verletzt war und deswegen nicht der große Verkaufskandidat war, der er sonst hätte sein können, denn sonst wäre er jetzt vermutlich nicht mehr da. Und der ist für diese Mannschaft nicht wegzudenken aus der Zentrale.
Und deshalb wird er sicherlich kommenden Freitag auch gesetzt sein. Dann geht es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, ein Verein, der gerade von einer wirklich deftigen Krise geschüttelt wird. Die haben richtig viele Themen auf der Agenda. Also bei denen geht gerade wirklich wenig zusammen. Die rangieren Stand heute, also Sonntagmorgen, auf Tabellenplatz 12. Was ist da drin? Wie sollte Werder in das Spiel gehen?
Ja, du hast recht. Die Wolfsburger haben zwar am letzten Wochenende gegen HSV 1-0 gewonnen, also so ein bisschen norddeutsche Aufbauhilfe erfahren. Jetzt spielen die heute Abend, wenn unser Podcast längst veröffentlicht ist, noch gegen Hoffenheim. Also möglicherweise kommen die mit 2 Siegen im Gepäck nach Bremen, was natürlich deren Krise dann etwas, vielleicht noch nicht beendet, aber relativiert. Ja, trotzdem, die haben in den letzten Wochen 4 Niederlagen in Folge kassiert. Da muss Werder maximal selbstbewusst reingehen. Also, weil Werder eben auch seit 4 Spielen ungeschlagen ist. Es ist ein Flutlichtspiel, das 2. Heimspiel hintereinander unter Flutlicht. Das gibt es auch nicht allzu oft in Bremen. Das Weserstadion wird voll besetzt und voll da sein. Alles andere als, ja, voll auf Offensive, hätte ich fast gesagt, voll auf Heimsieg wäre der falsche Ansatz. Also den Mut, diesen Selbstvertrauen, den hat die Mannschaft grundsätzlich ja auch. Dafür möchte Horst Steffen ja auch stehen. Und dann kannst du wirklich dieses Szenario erreichen und diese große Chance nutzen, die ich vorhin einmal kurz skizziert habe. Jetzt Wolfsburg schlagen, dann gehst du 5 Spiele ungeschlagen am Stück, davon 3 Siege, 2 Unentschieden in die Länderspielpause. Hast 2 Wochen mehr Zeit gewonnen, um an deinen Themen zu arbeiten. Und dann kannst du danach, ja, so richtig nicht neu durchstarten, aber so richtig konzentriert und gut weitermachen. Mhm. Und ich glaube, der nächste Gegner nach der Länderspielpause auswärts in Leipzig. Ja, okay, das ist natürlich dann irgendwie gleich eine schöne Challenge, aber mit dann dieser Ausbeute vorher im Gepäck auch das eine gute Grundlage, um den alten Coach Ole Werner dann vielleicht genau ein bisschen ärgern zu können, auch wenn das jetzt natürlich noch ein bisschen weit vorgegriffen ist.
Was ich noch nachliefern kann, ist, das Licht wird stimmen am Freitag. Die haben nämlich am Montag noch in den Flutlichtmasten abends gehangen, als ich zum Training bin, und haben da noch mal irgendwie nachjustiert. Also von daher freue ich mich, das Rampenlicht wird stimmen. Ich hoffe, die Spieler machen was draus. Und wenn ihr sagt, zwischendurch habt ihr Themen, dann meldet euch gerne. Wir sprechen mit euch über Fußball oder was eng damit verknüpft ist. Die 0160 9821 3x8 und die 4 ist eure Anspielstation. Toll, dass ihr immer wieder so zahlreich mit dabei seid. Daniel, an dich geht ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, du bist nächste Woche auch schon wieder am Start, oder?
Ich bin auch wieder am Start. Ich will unbedingt das neue Flutlicht in Aktion erleben. Ich war gegen Union nicht da und habe einerseits Gutes gehört, andererseits aber auch, boah, das ist ja wie in Wolfsburg hier jetzt mit diesem Licht. So gesehen passender Gegner auch am Freitag. Nee, ich bin sehr gespannt. Ich mache mir gerne ein eigenes Bild und mal sehen, ob ich hinterher sage, bezaubernd oder eher furchtbar. Mal gucken.
Da will ich dich gar nicht beeinflussen. Ich habe meine eigene Meinung schon kundgetan im vergangenen Podcast, aber bin sehr gespannt, was du uns sagen wirst am Samstag. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Immer her mit den Sternchen auf Spotify und Co. Wir hören uns kommende Woche. Bis dahin, habt eine gute Cheers vom Nachspieldeich.
Ciao.